Eben wurde schon angesprochen, dass eben Gottes Offenbarung in Gestalt literarischer Strukturen in diesen Texten uns gegeben wurde. Und deswegen möchten wir eben an diesem Tag vor allen Dingen die literarische Dimension der alttestamentlichen Texte anschauen. Und dieser Ansatz ist in der Theologie, vor allem in Deutschland und in Kontinentaleuropa, bis in die Gegenwart hinein stark vernachlässigt und übersehen worden. Und das ist so, obwohl das Gespräch zwischen Theologie und Literaturwissenschaft im Sinne des Austausches international bereits seit einigen Jahrzehnten im Gange ist und zur gegenseitigen Befruchtung beiträgt. Also wir haben hier gerade in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf gegenüber den Entwicklungen international. Und hierzu bemerkt zum Beispiel G. Langenhorst treffend, Zitat, "The Bible as Literature, diese akademische Dialogdisziplin ist in England, Amerika und Israel seit 35 Jahren ein eigenständiges und überaus fruchtbares Forschungsfeld. Welche Perspektiven lassen sich gewinnen, wenn man die Bibel primär als Werk der Weltliteratur und mit den hermeneutischen, also auslegungsmäßigen und methodischen Verfahren der Literaturwissenschaft betrachtet? Diese Doppelperspektive steht dort im Zentrum." Zitat Ende. Also seit einer Generation wird einiges international gearbeitet, aber eben in Deutschland ist noch ein starker Nachholbedarf. Mit der literarischen Dimension ist gemeint, dass das Alte Testament Literatur ist, die von verschiedenen Autoren auf verschiedene Weise geschrieben wurde. Das Buch Hiob hat eine andere Struktur als die Psalmen oder der Jakobusbrief zum Beispiel. Und wir gehen davon aus, dass diese Autoren im Auftrag Gottes, wie er sich ihnen offenbart hat, geschrieben haben, sodass es nicht nur wichtig ist, was sie geschrieben haben, sondern auch, wie sie es geschrieben haben. Und somit gehört die Frage nach dem historischen Bezug der Texte des Alten Testaments untrennbar mit der Frage nach dem literarischen Charakter der Texte zusammen. Und wir werden nachher sehen von Professor Sternberg, wie viel wir entdecken können in den hebräischen Schriften, was wir so auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen oft. Und so bemerkt in treffender Weise der international sehr bekannte Alttestamentler John Godingay in seinem Buch Models for Interpretation of Scripture, indem er sich dort auf den heutigen Referenten bezieht. Godingay sagt, Zitat, "Es ist kein bloßer Zufall, dass die meisten biblischen Erzählungen sowohl historische Bezüge als auch literarische Merkmale aufweisen. Sie sind nicht Romane oder Kurzgeschichten, obwohl sie literarische und rhetorische Formen von Romanen oder Kurzgeschichten haben." So beschreibt Sternberg, sagt Godingay, hebräische Erzählungen als ein Zusammenwirken von Ideologie, Geschichtsschreibung und Ästhetik. Sie zielen auf eine Weltsicht hin und erzählen Geschichte, aber sie gebrauchen die Konventionen der Kunst, um dies zu tun. Sie sind mehr als Geschichte, nicht weniger als die Geschichte. Daher sind sowohl historische als auch literarische Ansätze zur Interpretation angebracht. Zitat Ende. Denn genau in der Art und Weise, wie die verschiedenen Verfasser die Bücher des Alten Testaments geschrieben haben, liegt jeweils die genaue Botschaft und der Akzent, mit dem sie ihre Texte verstanden haben wollten. Denn sie haben ihre Texte ja nicht einfach so dahingeschrieben, sondern sich ganz bewusst überlegt, wie sie ihre Texte aufschreiben und gestalten. Kann man zum Beispiel sehr gut sehen an der Struktur des Matthäusevangeliums. Und hierzu bemerkt nochmals Godingay in seinem soeben erschienenen neuen Buch Key Questions about Biblical Interpretation, Old Testament Answers, in treffender Weise. Er sagt, Zitat, "Hinsichtlich der biblischen Erzählung im Allgemeinen ist es sowohl wichtig, dass sie sich bezieht auf Ereignisse, die tatsächlich geschehen sind, als auch, dass sie nicht nur eine Chronik von Ereignissen ist, sondern viel mehr als das. Sie ist eine Erzählung, die eine Botschaft in der Geschichte herausstellt und darlegt, wie sie sich auf ihre Hörer bezieht." Zitat Ende. Wie ich im vergangenen Jahr dargelegt hatte, sehen wir ja in der Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen die drei verbundenen Dimensionen von Offenbarung, Erfahrung und Niederschrift, wie sie in den biblischen Erzähltexten deutlich werden. Also Im Zentrum steht die Offenbarung Gottes. Er zeigt sich einem Menschen. Dieser Mensch macht eine Erfahrung mit diesem Gott, der sich offenbart. Und anschließend wird diese Begegnung aufgeschrieben. Beispiel: Mose erlebt Gottes Gegenwart und Offenbarung am brennenden Dornbusch. Es wird aufgeschrieben und somit haben wir Zugang zu dieser Offenbarung Gottes in der Erfahrung im Leben des Mose, in der Realität, in der physikalischen Realität, nicht nur in der Metaphysik, sondern in der Physik in diesem Leben in Raum und Zeit. Aber diese Differenzierung wird zumindest in der amerikanischen christlichen Literaturwissenschaft nicht vorgenommen, sondern hier wird vor allem die Ebene der Story behandelt, also Geschichte oder Erzählung, aber ohne die Faktenbasis der Offenbarung Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das neu betonen in unserer theologischen Arbeit, aber auch im Zusammenhang von Gemeinde und natürlich auch Missionsarbeit. So bemerkt der sehr bekannte Literaturwissenschaftler L. Ryken in seinem Artikel Reading the Bible as Literature zu seinem hermeneutischen, auslegungsmäßigen Ansatz. Zitat: Ein entscheidender Grundsatz der Auslegung muss daher von vornherein festgelegt werden. Sinn wird durch die Form mitgeteilt, beginnend mit den Worten eines Textes, aber zugleich weit darüber hinausreichend hin zu Überlegungen zur literarischen Gattung und Stil. Wir können nicht sachgemäß über den theologischen oder moralischen Gehalt einer Geschichte oder eines Gedichtes sprechen, ohne uns zuvor mit der Geschichte oder dem Gedicht auseinandergesetzt zu haben. Jedes Schriftstück muss in Bezug auf die Art der Literatur, die es darstellt, interpretiert werden. Die Bibel ist ein literarisches Buch, in dem Theologie und Geschichte in der Regel in literarischen Formen verkörpert sind. Diese Formen schließen Genres, schließen die Inkarnation der menschlichen Erfahrung in konkreter Form, stilistische und rhetorische Techniken und Kunst sind ein. Sehr bekannt sind uns ja meinetwegen die Gleichnisse Jesu in den Evangelien, die eine bestimmte literarische Form darstellen mit einer bestimmten theologischen Aussage, die wir dann eben durch die Auslegung erarbeiten. Aber dieser Faktor der Inkarnation menschlicher Erfahrung, was Ryken hier sagt, ist zu unspezifisch und zu undifferenziert, um die biblisch-semitische Offenbarungsstruktur der alttestamentlichen Erzähltexte angemessen zu verstehen. Und damit greift dieser amerikanisch-literarische Ansatz gegenüber dem eigenen Anspruch der biblischen Texte des Alten und Neuen Testaments zu kurz. Denn bei der Niederschrift der Überlieferung geht es nicht um eine unhistorische Erzählung, sondern um die Dokumentation von Fakten, also um ein Zeitzeugnis. Und auch in der deutschen Literaturwissenschaft wird diese einzigartige Qualität der biblischen Offenbarung, dass sie eben nicht ein Buch ist wie jedes andere, nicht angemessen gewürdigt. So beschreibt C. Hartmeier den Rahmen, die Grenzen und die Aufgaben der biblischen Literaturwissenschaft, einschließlich der Gliederungssignale von Erzähltexten, wie er es nennt, aber auch er geht nicht auf die Differenzierung von Offenbarung, Erfahrung und Niederschrift ein. Diese Einsicht in die heutige Aufgabe der Bibelauslegung führt uns zu unserer zweiten Überlegung. Die Niederschrift des Handelns Gottes, warum der Bericht für das Verstehen wichtig ist. Die Frage ist, warum der biblische Text zu einem sehr großen Teil die Gestalt von Berichten hat. Und daraus folgt auch die weitere Frage, warum ist der Erzählzusammenhang dieser Berichte wichtig? Und diese Frage wird umso wichtiger im interreligiösen Kontext zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends. Wenn wir uns verschiedene Religionen ansehen, dann sehen wir im Islam, dass der Koran eine Sammlung einzelner Sprichwörter bietet, jedoch sehr wenige Erzählzusammenhänge innerhalb seiner Texte. Als Beispiel sehen wir uns die Erzählung von David an. In Bezug auf David gibt es mehrere Verse in Sure 38 über ihn. In Sure 38, Vers 16 sagen die Bewohner von Mekka über ihn, Zitat: Unser Herr, gib uns unser Buch schnell, ja, vor dem Tag der Abrechnung. Zitat Ende. Dann in Vers 17 wird David jedoch ohne Einführung seiner Person genannt, hier Dawud gesprochen. Ebenso wird David in den Versen 22 bis 25 genannt, einschließlich eines angedeuteten Bezugs zu seiner königlichen Position, insbesondere in seinem Dialog mit zwei Gegnern. Und in der Tat bieten diese zwei Gegner einen Lobesspruch an David in Vers 26. Zitat: O Dawud, wir haben dich zu einem Herrscher auf Erden gemacht. Daher mögest du richten zwischen den Menschen entsprechend der Wahrheit und folge nicht deiner Neigung, sodass sie dich nicht abirren lässt vom Wege Allahs. Zitat Ende. So sehen wir also hier eine gewisse Ähnlichkeit mit Davids königlicher Position im Alten Testament, jedoch ohne einen größeren Erzählzusammenhang hinsichtlich der Entwicklung seiner Person, seiner Berufung und seines Amtes. Das bedeutet beispielsweise, dass der gesamte Bericht des Aufstiegs Davids zur königlichen Macht und des entsprechenden Abstiegs des Königtums Sauls, wie wir es in der Erzählung von 1. Samuel 9 bis 31 sehen, vollständig fehlt. Also in diesem großen Textteil, 1. Samuel 9 bis 31, wird aufgezeigt die gegenläufige Bewegung. David kommt von ganz unten als Schafhirte, steigt auf zum Königtum, was er dann das Königtum Jesu Christi wird. Und Saul beginnt oben als König des Volkes, aber nicht als Gottes Wahl und fällt immer weiter ab und landet schließlich im gewaltsamen Tod. Und diese Dynamik ist also dort im Koran nicht vorhanden. Dieser größere Erzählzusammenhang fehlt. Entsprechend könnte man auch weitere Stellen anschauen und vergleichen in Bezug auf Abraham und Mose, aber können wir jetzt aus Zeitgründen nicht machen. Und auch im Hinduismus und Buddhismus sind diese größeren Erzählzusammenhänge in der Form so nicht vorhanden. Wie gesagt, aus Zeitgründen müssen wir weitergehen. Das heißt, die Berichte der biblischen Texte des Alten und Neuen Testaments bieten eine Form der Kommunikation, die nicht selbstverständlich ist, sondern die im Gegenteil ein Vorrecht darstellt und deren Bedeutung in bewusster Weise herausgearbeitet werden muss. Und als letztes, was bedeutet die Dokumentation der Schrift für die Erfahrungswelt des Menschen? Was haben wir davon, dass wir jetzt tatsächlich eine Schrift bekommen haben, ein anfassbares Buch? Das grundlegende Problem der Erfahrungswelt des Menschen ist, dass er verbunden werden muss mit dem Kontinuum von Zeit und Raum, welche ihn umgeben und beeinflussen. Wir brauchen also Dokumentation in der Schrift, um zu wissen, wo wir stehen im Gesamtzusammenhang unseres Lebens. Das ist sozusagen die soziologische Dimension unserer Frage. Und die grundlegende Funktion der Heiligen Schrift für die Erfahrungswelt des Menschen ist, dass sie ihn verbindet mit dem ewigen Gott, der über und unabhängig von Zeit und Raum steht, aber sich in Zeit und Raum hinein offenbart hat. Und in diesem Zusammenhang wird die Schrift zum Mittel der Information, welches die Offenbarung Gottes für den Menschen dokumentiert und interpretiert. Und dadurch befähigt die Schrift den Menschen, ein Werturteil zu fällen über seine persönliche Existenz. Lebe ich mit Gott, gegen Gott? Was bedeutet das? Sowie über die Existenz seiner Familie, Gesellschaft und Nation mit Bezug auf den ewigen Gott. Denn die Offenbarung Gottes erzeugt eine Faktenkette, durch die der Mensch in soziologischer Sicht in Zeit und Raum betroffen wird. Also Gott damals spricht zu Abraham, spricht zu Mose, offenbart sich ihm, diese Personen machen eine Erfahrung mit Gott. Das wird dokumentiert und interpretiert und jetzt überliefert als eine Faktenkette bis heute, sodass wir heute im 21. Jahrhundert diese Ereignisse in diesem Buch lesen können und damit wiederum einen Bezug zu demselben Gott von damals hergestellt bekommen. Also wiederum, was auch im ersten Vortrag schon sichtbar wurde, die metaphysische Ebene wird verankert in der Physikalität, in Zeit und Raum, nachvollziehbar durch Heilige Schrift. Indem die Erfahrungen der offenbarten Taten Gottes oder der Exodus aus Ägypten dokumentiert werden, wird die Wahrnehmung des Menschen von der Abhängigkeit von Zeit und Raum hin zu den unbegrenzten Möglichkeiten der rettenden Taten Gottes gewendet, die ja ewige Qualität haben. Dies ist die Heilige Schrift im Verständnis des Psalmbeters, wenn er zum Beispiel sagt im Psalm 19, Vers 9, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt ewig. Das heißt, durch den Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn, gegenüber seinem Wort, welches die wahre Gottesfurcht ist, erhält der Mensch, der auf Gottes Wort achtet, ewigen Nutzen. Also Gehorsam dem Wort gegenüber, nicht Angst vor Gott, ist die Gottesfurcht. Und daher ist es notwendig, den Blickwinkel des Menschen zu verlassen und auf den Blickwinkel Gottes zu sehen, durch sein offenbartes Wort, wie er in seinen Geboten und Berichten seiner Taten dokumentiert ist. Und eben als Beispiel für diese Taten Gottes in Zeit und Raum werden wir nach der Pause von Professor Sternberg hören, wie er die literarischen Strukturen und deren theologische Bedeutung für uns herausarbeitet an seinen Texten aus 1. Könige.